Vielen Dank. Ich darf mit diesem Bonmot von Mark Twain einsetzen. Philosophie ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar verbraucht ist. Also insofern bin ich jetzt auch wirklich am Verbraucherende. Ich habe eine Gliederung, die Sie mitverfolgen können, allerdings nicht auf dem Schirm, sondern einfach beim Mitdenken. Mein Thema hat ja einen Spannungsbogen und ich beginne mit der ersten Überlegung. Ist das jetzt so gut zu hören? Wunderbar. Der Mensch ein Arbeitstier? Fragezeichen. Und ich würde gerne die Spannung zwischen Arbeit und Lebenssinn aufmachen, und zwar eine produktive Spannung, keine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Kleine Beschreibung, manches wurde schon angesprochen. Tödliche Infektionen von früher sind in der heutigen Lebenswelt gut im Griff. Aber es gibt neue 7 Plagen. Also Plage ist nicht eine Krankheit, sondern es ist zunächst mal einfach als Plage bestimmt. Darunter steht ausgebrannt sein heute an vorderer Stelle, nicht an vorderster. Es ist schon eine Kritik oder ein Verdacht geäußert worden, dass in dem Augenblick, wo sowas definiert ist, sich sofort auch wiederum die ganze Sache multipliziert. Das will ich auch hier deutlich auch betonen. Ich glaube auch, dass es so ist. Aber bei den Angaben dieser Plagen, ausgebrannt sein, daneben kommen Unverträglichkeiten, also Allergien, das ist ja auch so ein schwimmender Bereich, und Sucht und so weiter. Also im Ganzen kann man auf 7 Plagen kommen. Ursache dafür, also gleich mal von der Definition sagen, eines Erlanger Psychiaters, Kornhuber: Diese Plagen sind keine Krankheiten, sie sind ein chronifizierter Stresszustand. Das trifft vor allem also auf das Ausgebranntsein zu, in dessen Folge dann Depressionen, Angst einhergehen. Und bei genauem Hinsehen entsteht dieser Zustand, und jetzt kommt themenbezogen, durch die Verdichtung der Arbeitswelt, durch die Verdichtung des Privatlebens und durch die Komplexität der Welt. Wir schauen uns diese Definitionen deutlicher an. Denn ganz eindeutig, im Unterschied zur ungleich schwereren körperlichen Anstrengung von früher, ist Arbeit heute leicht, also körperlich gesehen leicht, oder leichter. Im Unterschied zur kargen Freizeit früherer Generationen, wo höchstens der Samstagnachmittag und der Sonntag frei waren, in Anführungszeichen, häufigst besetzt durch Gottesdienste. Ja? Also der Sonntag war in dem Sinne gar nicht frei. Selbst mein Sonntag in meiner bayerischen Kindheit war nicht frei, selbstverständlich nicht. Ist die Arbeitszeit gesunken und die Freizeit und mit ihr die Freiheit gestiegen, also in einem unvorstellbaren Maße. Und die Frage, ob die Welt wirklich komplexer geworden ist, würde ich anders sehen. Die Welt ist nicht komplexer, aber unser Verhalten zu ihr ist komplexer. Und eben auch unser Verhalten zur Arbeit und unser Verhalten zur Freizeit überhaupt. Das ist ausgesprochen besetzt durch verschiedene Vorstellungen. Das heißt, ich möchte über den Vorbau sprechen, um die Vorentscheidung in unserer Kultur, bevor noch der Lehrling die erste Arbeitsstunde anfängt, der Student die Universität angeht und der Sportler sich in den Trainingsanzug wirft. Was macht man jetzt eigentlich genau? Also wird jetzt gearbeitet, jetzt auf einem anderen Feld, oder geht das jetzt um Lebenssinn, oder wie ist das? Und ich behaupte zunächst mal, fast alles ist heute in diesem Sinne erstmal zur Planung und zur Arbeit geworden. Wobei Arbeit hier positiv verstanden werden kann. Ja, oder auch ein Fitnessprogramm ist ja erstmal Arbeit, auf keinen Fall, aber sowas wie Entspannung, also das würde ich sicher nicht an der allerersten Stelle stehen. Ich möchte mal 3 Kennzeichen von Arbeit geben. Da greife ich auf Josef Pieper zurück, der das als Sozialphilosoph immer sehr, meine ich, auf den Punkt gebracht hat. Und jetzt haben wir bitte kein schwarz-weißes Bild, sondern es ist zunächst mal einfach ein Versuch, das zu fassen, worum es hier geht. Arbeit ist betonte Aktivität, sicher nichts ganz Neues, also gezieltes Tun, Verändern, Verbessern. Also ich habe ein Ziel und daraufhin setze ich meine Mittel ein. Zur Arbeit gehört zweitens, sie macht Mühe, das ist auch positiv durchaus zu sehen, also hat ja auch steigernden Charakter, es werden auch Kräfte entbunden, und zwar im Einsatz entweder aller oder der besten Kräfte, also ich muss viel geben. Der dritte Punkt, jetzt etwas, was auch bedenkenswert ist, ist Funktionalität, und zwar jetzt nicht nur im Sinne der Dinge, die man herstellt, sondern vor allem in der sozialen Interaktion und vor allem im Felde der Anerkennung. Anerkennung ist heute ein sehr intensiv bedachter Begriff, weil Arbeit, die keiner sieht, also außer mir, kann auch befriedigen. Aber es ist wichtig, dass ich etwas tue, was von anderen für sinnvoll oder nützlich erachtet wird. Und in dem Sinne ist natürlich die traurige Rückseite die Arbeitslosigkeit. Also da verliert man nicht nur die eigene Wertschätzung, man verliert vor allem die Wertschätzung durch andere. Ich möchte das mal bündeln. Ziel und Zweck aller 3 Kennzeichen ist, deutlich und nicht abwertend gesagt, organisierter und berechenbarer Nutzen. Ist doch klar. Also Nutzen ist kein Schimpfwort, im Gegenteil. Also mit all diesen Dingen erzielen wir etwas. Nutzen ist der konkrete Lebenssinn. Darf ich das mal gleich sagen? Also ich arbeite ja nicht einfach nur drauf los, um sinnerfüllt da zu sein, sondern ich habe einen bestimmten Nutzen, etwas, was, also unser Altkanzler Kohl hat mal gesagt, Nutzen ist das, was hinten rauskommt. Also in dem Sinne, es ist, ja, er hatte eine pfälzische Ausdrucksweise, die manchmal wirklich entzückend war. Also in dem Sinne unausgesprochen und verdeckt, das kann heißen Geld, auch das ist positiv, durchaus, warum denn nicht. Es ist hoher Lebensstandard, es sind in diesem Sinne Lebensmittel, vor allem der außergewöhnlichen Art. Also wir leben heute in einer außergewöhnlichen, standardisierten Höhe unserer Umgebung. Und der dritte Punkt, sicher auch öffentliches Ansehen. Und das ist ein enormer Faktor, warum wir uns einsetzen, wenn möglich in den Medien, aber es reicht auch, wenn der Nachbar uns gut ansieht. Das ist ein wichtiges Lebenselement. Das kann man alles unter Nutzen gruppieren. Schwindet dieser Nutzen, dann schwindet auch der Lebenssinn. Also das ist erstmal ein Zusammenhang. Ja? Jetzt möchte ich aber fragen, sonst wäre ich ja hier nicht eingeladen worden. Ich denke, dass unsere Arbeitswelt, auch wenn sie jetzt deutlich in die Dienstleistungen übergeht, ist für mich ein Gedanke, den ich festhalte als Gewinn, als Nutzen von heute Morgen, mit ihrer ganzen Effizienz, in die alle eingebaut sind, trotzdem auch zu seelischen Erkrankungen führt. Also das ist eigentlich jetzt meine Aufgabe. Wir haben etwas gesteigert, wir haben eine intensivere Form, wir holen mehr heraus. Wir haben auch in unserer eigenen privaten Welt natürlich enorme Nutzensteigerungen. Trotzdem eben die Frage, brennen denn dann Kräfte auch aus? Warum kommt es zur Depression? Das habe ich in unmittelbarster Nähe meiner Arbeitsstelle auch wirklich leidvoll beobachtet. Und vor allem natürlich, das ist wohl fragwürdig, die Vernachlässigung und Zweitrangigkeit des privaten Lebensraums. Ich weiß, dass ich jetzt von meiner Generation her spreche, vielleicht ist das Beispiel Ihres Sohnes ein gegenteiliges, dessen Lebensraum sich deutlich wieder öffnet. Aber Familie, Freundschaften, Erholung und Lebensfreude treten sicher hinter, also jedenfalls erfahrungsmäßig, hinter dem zurück, wie viel ich, also in meinem Ehrgeiz Überstunden zu machen, in meinem Ehrgeiz die Arbeit gut zu machen. Also Familie rückt, glaube ich, doch relativ in die zweite Linie. Und daher ergibt sich die Frage, wird nun Lebenssinn wirklich vom Funktionieren in der Arbeit breitflächig abgedeckt? Also vielleicht 80%. Es bleiben schon noch 20% für andere Dinge, aber mein Stehen, mein Angesehensein, meine Leistung, die ich erbringe, was wunderbar ist, der Nutzen, den ich erziele, also das sind schon sehr deutlich an die Arbeitswelt gekoppelte Momente. Dann wäre man aber, das ist zum Nachdenken angeboten, einmal in einem sozialistischen Arbeitsmodell gelandet. Dresden ist unfern und hat lange eine russische Besatzung gehabt. Ich habe noch die postsozialistische Welt kennengelernt, dort ist der Mensch ein Robotnik. Das ist ganz einfach. Mehr sind wir dann aber auch nicht. Als Robotnik geht es uns sozusagen im kapitalistischen Modell sogar besser als im sozialistischen, aber das Modell hat sich nicht geändert. Das Modell heißt Robotnik. Und schade, wer nicht reinkommt, nicht wahr? Nur der Kapitalismus schafft es halt besser. Das ist im Ganzen einfach angenehmer. Deswegen möchte ich jetzt mal anfragen, ist dann Arbeit wirklich einfach identisch mit Lebenssinn oder könnten wir hier noch mal etwas anderes aufmachen, nämlich, ich nenne das mal so, eine Gegenspannung. Jede Anthropologie arbeitet ja nicht mit dem Menschen als gusseisernes Wesen, das man vorfindet, sondern es gehört ja gerade dazu, dass der Mensch ein unerhört spannungsvolles Wesen ist. Aber Spannung heißt hier Vitalität. Ja, und wenn ich meine ganze Energie in eine Seite investiere und dann noch so einen Wurmfortsatz an Möglichkeiten auf der anderen Seite überlasse, kommt es nicht zu dieser lebendigen Spannung und deswegen mache ich die mal auf. Also, Begegnung mit der Wirklichkeit meiner selbst würde doch mal heißen, auf der einen Seite arbeiten, ganz klar, arbeiten ist tun, sehr, sehr, ja, hat ja ein Echo, das uns auch stärkt. Aber auf der anderen Seite wahrnehmen von Wirklichkeit, an der wir eigentlich gar nichts verändern, sondern die wir also ganz im wunderbaren Sinne der Phänomenologie erstmal als Phänomen wahrnehmen. Ja? Also durch so eine Stadt wie Wien gehen, immer wieder berauschend, ich tue da nicht viel, aber ich nehme wahr. Und die Frage, ob ich das später in einen Vortrag einbaue, ist damit noch nicht gegeben. Also wie viel strömt denn eigentlich zu? Ja? Also woher kommen denn eigentlich möglicherweise innere Quellen, aber eben auch einfach Ästhetik, Schönheit. Ja, warum gehe ich in Don Giovanni am Abend? Ja, nicht damit mich die anderen sehen. Das ist sicher nur ein Sekundäreffekt. Nein, also hier bekommt man etwas, zu dem ich zunächst mal nichts tue. Ich mache mich nur auf, ja. Zweite Frage. Wenn die harte Mühe so etwas ist, was wir heute auch in der Freizeit einholen, also je härter die Anstrengung offensichtlich in der Freizeit, desto erfüllter möglicherweise. Es gibt auch ein Dasein, das leicht sein kann, etwas, was zufällt, gratis e con amore. Ist das Schwere dasjenige, was uns wirklich nur begeistert? Oder gibt es etwas, das kennt die ganze Literatur, wo es Zufälle gibt, Einfädelungen, Dinge, die kommen, ja, da habe ich nichts daran getan. Sie fallen mir in den Schoß, es ist wunderbar. Man kann sie noch nicht mal arrangieren. Also wo bleibt jetzt dasjenige, was wir nicht planen und was dann doch kommt? Übrigens die Zukunft, die wir eben gerade nicht planen können. Es gibt einen Advent in unserem Dasein, den wir nicht verheizen können. Es geht einfach gar nicht. Gratis e con amore. Und der dritte Punkt, wie verhält es sich mit dem mehr als Zwecklichen? Also wo ich nicht genau weiß, im Sinne von Kohl, was hinten rauskommt. Ich weiß es eben noch nicht genau. Was ist das unbezahlbar Unnütze? Ja, das sind doch zunächst mal auch Fragen, die stelle nicht ich, die stellt unsere ganze europäische Herkunft. Und in dem Sinne, wie gelingt jetzt dieses spannungsvolle Zusammenspiel? Also tun hier und lassen, mach mal die großen Schubladen auf, Mühe und Gabe, Zweck und Sinn. Das werde ich noch erläutern. Wir verwenden das meistens als dasselbe, es ist genau nicht dasselbe. Zweck und Sinn. Gut, ich mache erstmal eine Warnung. Mein zweiter Punkt, der antike Mythos warnt vor dem Labor improbus. Das ist der schöne Ausdruck, den wir Vergil verdanken. Eine Warnung vor der Arbeit. Vielleicht auch mal ganz schön zu hören. Das tun jetzt in diesem Falle die Römer, die ja deutliche arbeitsbetonte Menschen waren, aber auch die Griechen. Also die Antike hat noch eine kleine Kautele. Also die Frage, ist es wirklich, zweite Frage, gibt es eine Warnung vor dem, was wir Labor improbus nennen? Warum ist eigentlich die Mühe schon etwas mit einem schrägen Akzent auch besetzt? Labor improbus. In Hiob heißt es, der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie Feuerfunken, die hochfliegen. Also irgendwas sozusagen ist uns von Geburt an mitgegeben, eine Form von Schuften. In der Sprache meiner postsozialistischen Umgebung heißt das die Maloche. Ja, das ist, glaube ich, ein jiddisches Wort, aber es drückt es ja aus. Also wir im Übrigen wirklich, man hat ja in der DDR die Arbeiter der Faust, den Arbeitern der Stirne deutlich vorgezogen. Haben übrigens sehr viel mehr Geld. Ein Eisengießer hatte sehr viel mehr im sozialistischen geringen Umfang gegenüber dem Germanisten. Also es war klar, die Arbeiter der Faust, die Malochen, da kommt was rüber. Ja, je schwerer, umso intensiver. Interessanterweise die Arbeit der Stirne, das ist jetzt eine Stirnarbeit gewesen, also die war ja unter ferner liefen. Ja? Der Mensch ist zur Mühsal geboren und da muss er auch rein. Ja? Aber hier die Warnung. Ich mache das nochmal mit Vergil, also nur ein Beispiel, ich werde gleich sehr viel moderner. Aber Vergil hat gerade den Ackerbau gesehen als ein halb vergebliches Tun, also was wir immer machen, gerade der Ackerbau. Ja? Also das, woher wir unser Leben beziehen, aber ich zitiere das gleich. So wie einer den Kahn mit Mühe dem Strom entgegenrudernd hinaufarbeitet. Doch sinken ihm dann die Arme, plötzlich reißt in die Flut, abwärts gepackt von der Strömung. Und das ist das, was die Arbeit immer ist. Ja? Also in diesem Sinne schuften, bis man irgendwo ankommt und dann lässt man die Arme sinken und fängt morgen also an einer Stelle weiter hinten wieder an. Also das ist das Empfinden. Hier sind wir natürlich bei der körperlichen Arbeit. Ich werde gleich dann in die leichtere gehen, die wir heute haben. Aber in dem Sinne gibt es eine Empfindung, es gibt einen Widerstand eigenartig der Erde gegen den Menschen. Das ist so das Problem. Also irgendwo hat die Wirklichkeit Widerstand gegen unser Tun und rächt sich. Übrigens Sophokles, also ich möchte auch nochmal einen Griechen zitieren, 300 Jahre vor Christus, hat er ein unglaubliches Gedicht, ein Chorgesang, wo der Mensch als Macher eingeführt wird, also wirklich in diesem präzisen, negativen Sinne, als Macher und als Vergewaltiger des Ackers. Also er muss eigentlich sämtliche Kräfte investieren, damit das nur einigermaßen gelingt. Nahe an der Lästerung ist das. Ich zitiere, die Erde auch der göttlichen Höchste. Schöpfet er aus und wühlt die Pflugschar pressend Jahr um Jahr mit Rössern und Mäulern. Mäulern, habe ich mir erst überlegt, das sind aber die Mulis. Also der Mensch ist geradezu im Kampf mit dem, was ihm widerstrebt. Und das ist bei Sophokles eine Lästerung der Götter. Also im Grunde genommen tun wir was, was wir vielleicht gar nicht tun dürften. Ja, vielleicht haben Sie im Kopf schon assoziiert, auch der jüdische Mythos geht so, ne? In Genesis 3, man wechselt vom wunderbaren paradiesischen Garten, wo einfach alles wächst, wo einem die Tauben ja ins Maul fliegen, auf den fluchbeladenen Acker, wo die Dornen und die Disteln wachsen. Also das ist ein absoluter, tiefer, identischer Mythos, dass etwas in unserer Art des Arbeitens eigentlich nicht stimmt. Also wir haben eine Art Gegenwehr eingeführt gegen etwas, was sich beständig gegen uns sperrt. Ja, ich kann Verschiedenes weglassen. Und das Problem ist, warum wählen eigentlich die Ureltern den Baum der Erkenntnis? Er heißt nämlich im Talmud anders als der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens heißt Etz Pri, also der Baum isst Frucht, heißt das einfach. Pri ist noch die schöne, also gemeineuropäische Wurzel für Frucht, P-R-F-R, Frucht. Etz ist der Baum. Aber sie wählen den Etz Osibri, sie wählen den Baum der Frucht Macht. Gibt es eine lange Diskussion, warum diese, also wirklich unsere Ureltern sozusagen, diese Trottel, haben statt sich nun die Früchte schenken zu lassen, ja, das wäre es ja gewesen, das ist der Baum des Lebens, da muss ich nicht pflügen, da muss ich nicht düngen, das wächst eben, ja, nein, also die Herrschaften wählen Etz Osibri, sie wählen den Baum, der die Frucht macht, das heißt also auch zeitlich versetzt, im Wesentlichen aber unter harter Entsagung und lieber investieren sie eine Menge Maloche nochmal, ernten aber dann ihre eigenen Früchte. Das ist eine interessante Form, also worin die Ursünde denn wohl besteht. Sie besteht also in diesem Sinne, wir wollen das Geschenkte nicht so gerne, also lieber das, was wir selber kontrollieren. Interessanter Gedanke, ne? Das, die harte Mühe, die allem Nicht-Schöpferischen eignet. Interessant. Das Schöpferische ist nämlich nicht so harte Mühe, obwohl es Schweiß kostet. Aber es hat nochmal ganz anders den Charakter, dass etwas dann auch zufällt, einfällt, kommt, ja, von sich aus kommt. Nein, also Adam und Eva müssen machen. Ja. Da brauchen sie natürlich einen ganzen Herbst, bis das wieder reift. Im Frühjahr ist dann schon wieder, müssen wieder dran und so. Also mal gut zu überlegen, das ist dieser Verdacht, den die Antike hat. In der Arbeit steckt eine Schräge. Es steckt noch was drin, was nicht so sehr für uns spricht. Also irgendwas haben wir da dran nicht so recht im Griff, müssen aber trotzdem dran. Dann macht es uns auch wieder Freude. Also es ist ein etwas merkwürdiger Bereich. Ich ende mit Hölderlin, das ist meine letzte sozusagen klassische Zitation, dann werde ich ganz akut. Hölderlin hat nochmal Griechenland beschworen und hat einen sehr schönen Vers aus dem Archipelagus. Das unfruchtbare Treiben der Leute, die das Schwere um des schweren Willen tun. Es ist natürlich eine psychiatrische Frage, eine Art Selbstbestrafung. Also wir werfen uns wo rein, wo der Widerstand einfach so stark ist. Ja. Aber oh weh, sagt Hölderlin, es wandelt in Nacht, es wohnt wie im Orkus, ohne Göttliches unser Geschlecht. Ans eigene Treiben sind sie geschmiedet allein und sich in der tosenden Werkstatt höret jeglicher nur und viel arbeiten die Wilden mit gewaltigem Arm rastlos. Doch immer und immer unfruchtbar wie die Furien bleibt die Mühe der Armen. Tolles Ding, ne? Und das vor der Industrialisierung. Ja? Also es ist Furiose. Es wohnt Hölderlin im Schwabenland, also vielleicht kann man das da noch etwas assoziieren. Also dieses sich aufsteilen am Widerstand. Ja? Unfruchtbar. Jetzt muss ich natürlich schleunigst wechseln. Dritter Punkt, die Berechtigung der Arbeit. Jetzt kommt die Berechtigung. Ich darf nochmal Kohelet 11 zitieren, ein alter Weiser, ein alter Skeptikus. Am Morgen beginne du zu säen, auch gegen Abend lass deine Hand nicht ruhen. Ja, jetzt geht's genau gegenteilig los. Also, jetzt kommt nochmal natürlich ein großer Traditionssprung. Auf der einen Seite der Verdacht, dass mit der Arbeit eigentlich etwas nicht stimmt. Strafe, nicht wahr? Aber jetzt kommt noch die Umkehr. Es gibt eine kulturelle Wende, einen Umschlag. Interessanterweise auch mit der Genesis, also mit der biblischen Botschaft. Und letzten Endes wurde also auf Langsicht sogar in diesem Kontext dann die Abschaffung der Sklaverei mit verbunden. Also nicht die anderen machen die Arbeit, sondern wir sollen sie schon auch selber tun. Warum? Denn eine wesentliche Fähigkeit des Menschen ist nun doch auch, gerade biblisch verstanden, aktiv Welt zu durchdringen. Wir kommen sofort auf den Schöpfungsauftrag, nicht wahr? Der ist ja originär. Der geht ja nicht nach der Vertreibung los, sondern der ist ja vor der Vertreibung aus dem Paradies, als ich appelliere mal in Ihren frühen Religionsunterricht oder lesen Sie es heute noch nach, Genesis 1 bis 3, die Urlektion. Das heißt, an dieser Stelle werden die technischen Künste, das aktive Tun, das Gestalten, das Vollenden der Welt, ist ja deutlich auch ein Auftrag. Und ich sage nochmal auch an den unverdorbenen Menschen, also Adam und Eva erhalten das gleichermaßen, kultivieren. Kultur kommt ja auch nochmal vom Ackerbau, also sich reinhängen, sich wirklich engagieren. Thomas von Aquin wird sagen, dass die reine Vita Contemplativa, also die wir, glaube ich, im Hintergrund immer so als die hochgeschätzte Kultur des Mittelalters kennen, wird bei Thomas mit einem leichten Fragezeichen versehen. Er wird sagen, eigentlich übersteigt sie uns. Sie ist superhumana. Es können einige Leute, aber bitte nicht alle. Das sollte man auch gar nicht als Erziehungsziel nur machen. Denn das Normale, das Menschliche, sagt er, ist eigentlich das Arbeiten im Sinne dieses Sich-Erprobens. Und nicht nur sich, also geht nicht um mich, sondern es geht wesentlich um ein Bessermachen, ein Fertigstellen, ein Gestalten, nochmal, im ganz positiven Sinne. Ja? Wenn die Kontemplativen, das muss eine Ausnahme bleiben, das überfordert ganz viele. Im Wesentlichen geht es erstmal um eine Vermenschlichung der Welt. Auch hier gibt es jetzt einen Straßengraben. Die Neuzeit öffnet hier einen Weg eigentlich in eine Überschätzung. Kant wurde zitiert. Kant hat, also natürlich Kant ist jetzt Ostpreuße und nicht zu vergessen. Auch da wird natürlich ein Arbeitsethos gepflegt. Also man kann hingerissen sein. Es ist bitte nie einfach nur eine Note. Das ist unsinnig. Diese Sachen haben immer zwei Seiten. Und Kant hat nun tatsächlich Philosophieren als Arbeit definiert. Also der Arbeiter der Stirne hat hier so seine Vorbildung. Er nennt es eine herkulische Arbeit zu denken. Wenn die Romantik, ja, also diese Schwärmer, wie er dann sagt, nicht arbeiten, das Orakel in sich selber anhören und sich genießen, das findet er fürchterlich. Nein, Denken muss schweißtreibend sein. Also man muss wirklich hineingehen. Er wird sagen, die Vernunft erwirbt sich ihren Besitz durch Arbeit. Und Platon sei auch noch jemand gewesen, der sich sozusagen die Dinge habe kommen lassen, während Aristoteles arbeitet. Das ist eine großartige Abkanzlung der Philosophiegeschichte. Was heißt hier Arbeit? Hier haben wir eine Umwertung. Also Arbeit bedeutet hier eine Tüchtigkeit, eine Lebenstauglichkeit. Und jetzt geht es aber schon in eine sehr steile Überzeichnung, nämlich die Frage, ob nicht, das fragt schon die Renaissance, ob nicht der Mensch eigentlich der zweite Gott ist, also der berühmte Deus Secundus, der den ersten Gott, der sich sozusagen halb fertig von seinem Werk zurückgezogen hat, irgendwo auf dem alten Teil sitzt, jetzt sozusagen seinem Macher das die Sache überlässt. Und Adam bzw. Eva hat das nun eigentlich fertig zu machen. Es kommt hier zu einer ganz großen Sakralisierung des Arbeitsbegriffes. Also der Mensch, der nicht arbeitet, hat eigentlich auch gar keine Stelle hier. Also Arbeit selber hat einen heiligen Aspekt. Übrigens natürlich im protestantischen Werkdenken, also Calvinismus, dann nochmal übertrieben und nicht effektlos. Ja? Also der Wohlstand nördlich der Alpen hängt doch deutlich auch mit diesem Arbeitsethos zusammen. Und es ist die Frage, ob das dann auch so stimmt. Ja? Aber ich habe Ihnen jetzt mal die Wege gezeigt. Das Erste, die Antike ist hier sehr lässig. Die überlässt die Arbeit den Sklaven, das ist auch eine Variante. Der freie Mensch hat, also es ist einfach ruchlos, sich dieser Mühe da anzudienen. Aber der zweite Punkt ist jetzt, dass also von der jüdischen Kultur her, aber auch dann gestützt durch das Christentum, natürlich die Arbeit Gestaltungskraft hat, muss man auch tun. Aber die Neuzeit isoliert das wieder. Dort wird die Arbeit nun in der Tat, wie soll man sagen, auch nicht nur selbst vergessen, sondern sie fordert im Grunde genommen alle Bereiche des Menschlichen an. Selbst Denken ist Arbeit, selbst Dinge, die nicht notwendig von uns mit Arbeit assoziiert würden, kommen jetzt alle in dieses Ethos hinein. Also was nicht anstrengend ist, nichts wert. Ja? Damit sind wir ganz rasch bei dem Stichwort Arbeit als Rausch und Verführung, der Werkoholismus. Das mache ich sehr kurz. Simone Weil, bin jetzt in der Neuzeit angekommen, genau genommen im 20. Jahrhundert. Die Frau ist 1943 in England gestorben, hat ja als Existenzialistin, das ist eine grandiose Figur, nicht verwechseln bitte mit Simone Weil heute, die KPF führt, glaube ich. Also das ist sie nicht, also Gegenteil, Gegenteil wirklich. Simone Weil ist eine geborene Jüdin aus agnostischem Hintergrund, nähert sich extrem deutlich dem Katholizismus. Es ist aber umstritten, ob sie sich hat taufen lassen. Das spielt jetzt keine Rolle. Aber sie hat als absolute Idealistin eine Werksarbeit bei Renault begonnen in den 30er Jahren. Damals war noch Fließbandarbeit. Sie hat übrigens die erste wirkliche Beschreibung dieser psychischen Wirkung von Fließband in ihrem berühmten Fabriktagebuch. Das kaufen Sie sich mal, es ist extrem gut. Und was sagt sie? Ich zitiere mal nur ganz kurz, es ist ein ganz langer Punkt. Sie selber war hoffnungslos überfordert, bringt einmal auch die Hand in die Maschine ist schneller als der Mensch. Und in dem Sinne wird der Mensch nun maschinisiert. Also Denken ist extrem störend. Ich spreche jetzt natürlich von der alten klassischen Fließbandposition. Aber was Simone Weil herausarbeitet, ist, dass der Mensch Maschine wird, und zwar willig. Die Maschine gibt den Takt und der Mensch muss sich anpassen. Aber was interessant ist, er tut es gerne. Das ist das Merkwürdige. Also das heißt, er kommt jetzt in eine Form von Ekstatisierung durch die Arbeit. Die Maschine führt, also nicht ich führe, sondern die Maschine übernimmt die Führung. Ich darf Ihnen das mal vorlesen. Sie beschreibt jetzt eine Werkhalle. Alle Geräusche haben einen Sinn, sie sind rhythmisch. Sie vermischen sich in der großen Atmung der kollektiven Arbeit. Tolles Ding, ja. Also rein sprachlich finde ich es auch großartig. Teilzuhaben ist berauschend. Das Gefühl des Alleinseins wird durch die Teilnahme umso berauschender. Also jetzt wird die Arbeit zum kollektiven Atmen. Ja, wir sind jetzt in der großen Anziehung durch diese Welt, die wir gemeinsam schaffen. Es gibt nur Geräusche von Metall, Räder, die sich drehen, das Schlagen von Metall auf Metall. Geräusche, die weder von der Natur noch vom Leben sprechen, sondern allein von der ernsten, standhaften, ununterbrochenen Tätigkeit des Menschen an den Dingen. Man ist verloren in diesem großen Lärm. Ich springe jetzt mal. Die leichte Vibration der Maschine spürt man am ganzen Körper. Also jetzt kommt so Ihre große Selbstanalyse. Wie geht diese Verwandlung, ne? Ins Kollektiv, in die Ekstase, sodass man auch gar nicht aufhören will abends. Man ist müde, aber man will gar nicht gehen. Am Schluss sagt sie, in den dämmerigen Stunden in der Früh, an den Winterabenden, wo nur noch das elektrische Licht brennt, alle Sinne haben Teil an einem Universum. Nichts erinnert mehr an die Natur, nichts ist umsonst gegeben, alles ein Zusammenstoß, ein harter, aber bezwingender Zusammenstoß des Menschen mit der Maschine. Alles läuft zusammen in der Verwandlung des Menschen zum Arbeiter. Ja, das ist ihre Erfahrung bei Renault. Sie hat sich übrigens dagegen gewehrt und schreibt auch dem Fabrikbesitzer berühmte Briefe, der hält sie für vollständig verrückt. Das war sie in mancher Hinsicht auch, ja. Sie hat unter anderem vorgeschlagen, eine Werkszeitung zu machen, in der sie Platon erklärt. wirklich in der tiefen Überzeugung, dass sie die Arbeiterinnen das aus der Hand reißen, weil sie endlich mal was anderes kennenlernen. Und zu ihrem Bedauern, das weiß sie dann selber, also vor der Fabrik, der große Papierkorb war beständig voll mit ihrer Werkszeitung. Also sie war in dieser Hinsicht völlig idealistisch. Aber was wir jetzt brauchen, in diesem Sinne hat sie Arbeit als Ekstatisierung gesehen. Also die Verabschiedung, also was wir heute Workaholic nennen. Ja? Das ist ja nicht nur ein Leiden, sondern das ist offensichtlich auch eine Jacke, in die ich auch passe. Also besser gesagt, sie trägt mich. Jetzt bin ich bei einer Unterscheidung von Zweck und Sinn. Ja, ich weiß. Leider. Macht nichts. Ich bring's schon hin. Das heißt, jetzt ist also die Gegenfrage. Bisher habe ich was beschrieben, deswegen komme ich eigentlich zu dem, was ich sagen will. Arbeiten hat Zweck, es braucht aber Sinn. In der Umgangssprache unterscheiden wir Zweck und Sinn nur sehr selten. Und ich möchte sich mal unterscheiden, dann wird, glaube ich, deutlich. Jetzt kommt die Spannung nochmal, die wir im Anthropologischen brauchen. Zweck ist nicht Böses, eben nicht. Aber Sinn ist nochmal was anderes. Was ist es? Zweck hat ein Ziel, und zwar ein Ziel in einer zeitlichen Begrenzung. Ich muss es relativ schnell, wenn nicht sogar möglichst schnell erreichen, und zwar mit rationalen Mitteln. Die kann ich also vorher berechnen, dann kann ich es abschätzen und dann ist irgendwann die Arbeit beendet. Beispiel. Das Haus soll fertig werden. Je schneller, desto besser. Das Beispiel von Aristoteles. Jetzt kann ich rational, effektiv und zielbewusst arbeiten. Wunderbar. Jetzt haben Sie aber zum Pech einen Architekten, der im Verlauf des Baus sagt, Hausbauen ist der Sinn meines Lebens. Deswegen möchte ich den Bau nicht abschließen. Dieser Architekt wird sofort gefeuert. Was ist denn Sinn? Sinn hat gar kein Ziel in der Zeit. sondern ist ein Vorgang, der sich selber trägt. Der ist von Anfang bis Ende sinnvoll und deswegen muss er auch nicht beschleunigt werden, muss auch nicht abgeschlossen werden. Nehmen wir die Musik. Sinn ist selbsttragend. Man könnte sich eine CD auflegen und sagen, ich höre mir die Haffner-Symphonie von Mozart an. Ich habe aber nicht viel Zeit, ich mache das in 5 Minuten und erhöhe die Beschleunigung. Das ist natürlich völliger Käse. Das heißt, in diesem Sinne gibt es Inhalte oder Lebenswirklichkeiten, die ich weder beschleunigen noch abkürzen kann. Und zwar warum? Weil der erste Ton bis zum letzten Ton sinnvoll ist. Und die Frage, was ich für einen Nutzen dabei habe, ist erstmal ganz sekundär. Jetzt mache ich aber das Thema auf. Sehr viele Sinnvorgaben haben gleichzeitig auch extremen Nutzen. Aber sie haben ihn gar nicht unmittelbar. In Bayern ist es so, dass die Kühe im Stall mehr Milch geben, wenn man sie ganz leise mit Mozartmusik berieselt. Das ist nachgewiesen, das ist effektiv. Übrigens, es ist auch nachgewiesen bei Rockmusik nicht. Also die brauchen wirklich Klassik, eindeutig. Jetzt auch nicht Bach, ja, das ist zu viel, aber Mozart ist nicht sehr. Ich weiß nicht, wie es mit Schubert steht, könnte auch sein. Aber in diesem Sinne, also nichts Anstrengendes, aber schön, harmonisch. Trotzdem hat Mozart seine Musik nicht für den Stall geschrieben. Also man kann eine sinnvolle Handlung jetzt auf Zwecke verkürzen. Das ist nicht verboten. Und in sehr vielen Dingen hat Sinn unbeabsichtigte Zwecke. Aber wir hören trotzdem nicht Mozart primär, um jetzt einen Zweck davon zu haben. Jetzt bin ich bei der Arbeit. Es ist die Frage, ob man Arbeit so gestalten kann, dass sie nicht nur in diesem Sinne eines zielbewussten Nutzens am Ende oder relativ schnell erledigt, dann den Raum lässt für das, was ich gerne tue, sondern die Frage ist, ob Arbeit selbst auch nochmal sinnvoll sein kann. Das heißt, von Anfang, also von der ersten Minute, wo ich das Büro betrete, ist vielleicht noch nicht möglich, ja. Aber im Laufe des Arbeitens, das wäre übrigens der Unterschied zum Job, also ich hätte Fragen an den Begriff Job. Job hat ja eher von der Assoziation her etwas, was erstmal schnell läuft, kann ich auch wechseln, kann auch andere Jobs antreten, sind eben so Lebensunterhalte. Während ich meine, dass Arbeit dann doch letztlich sinnvoll wird, wenn ich sie nochmal als Beruf nehme. Ja? Und da gibt es einen Wechsel aus dem sozusagen Malochen oder aus dem Labor Improbus in die Frage, ob das, was ich tue, mich letztlich erfüllt. Und es gibt Berufe, die das absolut nahelegen, weil sie mit Warten verbunden sind und überhaupt nicht mehr mit Abschließen. Diese Berufe werden seltener, aber über die Dienstleistung wird das wahrscheinlich wieder kommen. Einen Kranken pflegen heißt nicht heute Abend ihn gesund haben, sondern es heißt überhaupt warten und überhaupt nicht möglicherweise zu einem Ergebnis kommen. Das heißt, es sind vollständig andere, also in dem Sinne nicht zweckhaft, sondern ich nenne das nochmal warten können, wachsen lassen, Geduld haben, übrigens still sein können, nicht permanent auf ihn einschwätzen, ihn auch nicht unbedingt, wie soll man sagen, ablenken, beständig. Das sind die klassischen Verhaltensweisen, die eigentlich gar nicht zweckorientiert sind, sondern ich würde sagen, gerade Dienstleistung wäre in einem viel elementaren Sinne nochmal über Sinnen abzufragen. Und zwar deswegen, weil sie gar nicht in der Zeit abgeschlossen werden kann, weil der Nutzen fraglich ist. Nutzen könnte sein, wenn der Betreffende stirbt und ich endlich wieder freien Raum habe, aber das als Nutzen zu definieren, ist vielleicht doch sehr fragwürdig. Das heißt, hier kommt dann doch gerade über die Beziehungsebene kommen Sinnfragen sehr stark, die gar keinen Effekt oder gar keine Wirksamkeit, also sozusagen den rechnerischen Nutzen am Ende freilassen. Das ist die große Frage. Eine nächste Frage, der fließende Übergang von Spaß zu Befriedigung und Freude. Gehört auch dazu. Also Freude ist nochmal anders als Spaß. Ich darf verweisen auf die Glücksforschung in den USA. Die USA misst natürlich das Glück, selbstverständlich, da geht es immer schon los. Ja. Aber es gibt natürlich trotzdem interessante Positionen. Das ist schon sehr lange und es gibt doch ein eindeutiges Ergebnis. Es werden verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten angerufen und gefragt, was tun sie gerade? Sie können auch nichts tun, sie können auch schlafen, das ist natürlich unangenehm, aber auch lesen oder arbeiten. Sie wurden also mittendrin unterbrochen und die Antwort muss dann schnell kommen und sagen, wie fühlen Sie sich dabei, heißt das. Und die Antworten heißen, je mehr man sich in der Arbeit selbst vergaß, ach schade, dass Sie gerade anrufen, jetzt war ich gerade an einem wichtigen Punkt, ja. Also jetzt sage ich nur schnell, also raus aus der Leitung, ich möchte gleich weiter tun. Oder ja, mir geht's, ich lese gerade ein Buch, wunderbar, also, aber ich, und die Frage, fühlen Sie sich glücklich, dann kommt auch die Antwort meistens, Das weiß ich gar nicht, aber ich fühle mich einfach wohl, wo ich drin bin, und wenn Sie so freundlich wären, wieder aufzuhängen, dann könnte ich endlich weitermachen. Ich definiere jetzt mal, Glück ist nicht das, wo ich mich beständig fragen muss, bin ich jetzt glücklich, sondern jetzt kommt ein ganz eigenartiger Ausdruck. Glück ist Selbstvergessenheit in dem, was ich gerade tue. Und deswegen ist die Unterbrechung über den Anrufer eher unmöglich. Ja? Das heißt, also die Frage, die sich daher ergibt, dass Arbeit sowas wie Aufgabe heißt, jetzt komme ich schon dahin, also nicht nur im Sinne von Ableistung, sondern ich bin in der Arbeit drin. Das schließt sich also mit dem ersten zusammen, wo die Arbeit etwas ist, was sinnvoll ist und nicht nur zweckgebunden. Noch 2 Minuten, jetzt werde ich fertig, ja. Das werde ich nur andeuten. Mein Aufsatz ist etwas zu lang. Schwierig ist in unserer Welt, das habe ich bisher nicht gehört heute Morgen, Arbeiten vollzieht sich heute leibfern, mit Ausnahme wieder der Dienstleistungen. Ich selber arbeite praktisch 3/4 meines Tages am Computer. Der Einsatz von Leib und Leben in dem, was ich tue, wird immer karger. Und es bedeutet, dass wir in einer zweiten und fiktiven Welt arbeiten. Und hier ist die Sinnzufuhr schmal. Natürlich ist es toll, wenn ich eine Mail kriege, Ihr Vortrag gestern hat mir gut gefallen. Ja. Botho Strauß hat darauf hingewiesen, dass ein großer Teil unseres Sinnverlustes am Verlust der Sinnlichkeit liegt. Das finde ich einen hervorragenden Gedanken. Also Sinnlichkeit bitte nicht mit Sexualität jetzt besetzen, sondern wir haben 5 Zugänge zur Wirklichkeit. Er nennt das die sekundäre Welt, die uns beständig untergeschoben wird. Er hat auch ein Buch geschrieben, Aufstand gegen die sekundäre Welt, 1999. Und die Arbeit, die nicht mehr mit der wirklichen Welt zu tun hat, sondern mit der Simulation, die ja zum Teil groß, wirklich also wichtig ist, alles unbestritten. Aber die eigentliche Sinnlichkeit ist doch die erste Sinnspendung. Darf ich Ihnen das an Heine deutlich machen, der sich einmal ertränken wollte in der Seine in Paris, gerade vor dem Fluss stand. Wir wissen deswegen, weil er überlebt hat. Aber auf der anderen Seite sieht er ein Geschäft, heute frische Austern. Und dachte, er kann sich auch ertränken nach dem Austernmahlzeit. Ging also rüber, aß eine Portion Austern und ertränkte sich nicht. Die Sinnfrage war beantwortet, nachdem er sich wohl gefühlt hat, verstehen Sie, über die Sinnlichkeit. Ja, ist ein simples Beispiel. Aber unsere Arbeitswelt, übrigens gerade bei den jungen Leuten, die ganz früh beginnen, sozusagen mit diesen Abstraktionen zu arbeiten. Die Kuh heißt Milka und ist violett, ja, das ist aufs Simpelste gesagt. Aber ich reise auch extrem viel mit dem Zug. Neben mir sitzen Leute, zauberhafte Landschaften durch die Wachau, ich brauche es Ihnen gar nicht schildern. Die sitzen so da, die sehen bis Wien, keine Wachau, nichts, null. Stundenlang, ja. Das heißt, verstehen Sie, die Welt gerinnt in diesen Punkt, ja. Und dann kann ich natürlich hier, ich kann auch Sex abrufen, ja, also auch interessanterweise, Pornografie wird ja gar nicht mehr am lebenden Material betrieben, das ist ja merkwürdig, sondern sekundär, ja, macht vielleicht auch Spaß, offensichtlich. Aber es ist sozusagen reine Ersatzhandlungen werden vollzogen, die aber nicht mehr also mit der primären Wirklichkeit zu tun haben. Das wollte ich mal erwähnen, das müsste vielleicht auch mal diskutiert werden. Wenn das stimmt, was Sie mit der Dienstleistung sagen, dann sehe ich hier eine ursprüngliche Dimension zurückkommen. Leib und Leben. Also wirklich haptisch. Und Leute, die röcheln oder stammeln oder irgendwas tun. Also es leuchtet mir ein. Kommt etwas Primäres und nicht mehr diese rein abgezogene Problematik. Jetzt muss ich zu Ende kommen und aus. Zwecklos, aber sinnvoll sind die Grundvollzüge unseres Daseins. Sie wissen gar nicht, wie gut der Satz ist. Bräuchte ich jetzt Zeit, aber das ist jetzt wurscht. Schreiben Sie es auf, denken Sie drüber nach. Zwecklos, aber sinnvoll sind die großen Grundvollzüge unseres Daseins. Die Grundvollzüge unseres Daseins haben wir jenseits von Zweck angetreten. Meine Zeugung wie meine Geburt war zwecklos. Ich war dabei, ich habe mich noch nicht mal beteiligt. Ich weiß nichts mehr davon. Ich komme aus einer Nächtigkeit, also ich komme aus einer Herkunft, die mir völlig nächtig ist, aber ich bin da. Wie lerne ich meinen Mann kennen? Ich kann natürlich auf den Ball der einsamen Herzen gehen, ist klar. Das ist wahrscheinlich die schlechtere Variante. Aber vielleicht stolpern wir übers Leben, verstehen Sie? Das heißt, die wichtigsten Entscheidungen meines Lebens fälle ich überhaupt nicht. Die kommen auch nicht zweckgerichtet, sondern sie passieren. Wir haben heute nicht den Ausdruck des Passiven gegen das Aktive, sondern Phänomenologie würde sagen, wir leben in einem pathischen Dasein. Vom Pathos her gesehen ist schöner als passiv. Ja? Das Große geschieht mir nicht passiv. Pathisch. Pathos heißt das Leiden und die Leidenschaft im Griechischen. Und die großen Vollzüge unseres Daseins sind pathisch. Es stößt mir etwas zu und ich antworte auch drauf. Ja? Ich werde ja nicht nur Opfer einer Begegnung. Aber in dem Sinne sind die großen Dinge, die sich im Leben vollziehen, und ich gehe, erlauben Sie, bis zum Sterben, nicht ein Vorgang, den ich aktiv vollziehe, auch nicht Arbeit. Ich hasse den Ausdruck Trauerarbeit. Es ist so, das ist jetzt wirklich nochmal, also das ist wirklich ostpreußisch sowas. Ja. Also selbst Trauer muss ich jetzt noch abarbeiten. Ja, vielleicht brauche ich 3 Tage, im gut bezahlten Kurs brauche ich nur noch 10 Tage und so. Also dieser Punkt, wo die großen Vollzüge des Daseins nicht mehr über eine Zweckhaftigkeit des schnellen Abarbeitens, sondern es dann nochmal in einem mir zustoßen und von mir her antworten, sich auch abspielen, das sind sinnvolle Bezüge. Guardini nennt das unter anderem ein zweckfreies, sich ausströmendes, von der eigenen Fülle Besitz ergreifendes Leben. Das ist ein wunderschöner Ausdruck. Ich habe übrigens die Differenz von Zweck und Sinn von Guardini, den kann ich nur empfehlen. Das ist ein Mann, also Romano Guardini, vielleicht hier nicht so sehr bekannt, aber diese Überlegungen sind fundamental. Und jedes Fest übrigens ist zwecklos, aber sinnvoll. Jedes Fest. Wir feiern uns, das Leben. Die Liturgie ist zwecklos, aber sinnvoll. Das ist die tiefste Definition. Die Liturgie ist nicht der Beschwörung Gottes gewidmet, was ich morgen brauche oder so, sondern es ist schlicht und einfach Anerkennung einer Macht, die mir das genau zuspielt, was ich brauche. Ja? Das sind doch gewaltigste Positionen, die man mal aufmachen muss, um dieser Religionsverdrossenheit da mal etwas gegenzuarbeiten. Das sind einfach zweckfreie, nochmal, von der eigenen Fülle Besitz ergreifendes Leben. Das Leben, das mit dem Leben sich feiert. Aus, ich muss enden. Es gibt eine herrliche Psalmen-Falsch-Übersetzung, Psalm 15,1. Die Übersetzung ist zauberhaft falsch, aber ich liebe sie. Ich greife mal zurück nochmal auf meinen vorletzten Satz. Im Gilgamesch-Epos schaffen die Götter die Menschen, damit die Menschen für sie arbeiten. Die müssen Kanäle bauen und müssen das Schilf schneiden, weil die Götter sind es leid, das alles selber zu machen. Also sind die Menschen jetzt die Sklaven. Im Psalm 15,1 in einer entzückend falschen Übersetzung: Du bist mein Gott, denn meiner Hände Werk bedarfst du nicht. Ist doch hinreißend. Darf ich es nochmal wiederholen? Sie haben es vielleicht beim zweiten Mal landet. Du bist mein Gott, denn meiner Hände Werk bedarfst du nicht. Es geht nicht darum, dass wir für ihn schuften. Ja? Jetzt kommt es umgekehrt. Es lohnt sich, mitten in aller zehrenden Arbeit von Ferne den Saum dieser Erfahrung zu berühren, dass das Leben umsonst kommt, umsonst gegönnt ist, umsonst gegeben ist. Gratis e con amore. Aus. Danke.